ist gerade das nicht an Pfingsten 98 sehr schön sichtbar geworden? Diese Fäden, die schon längst da sind.
Richtig. Und deshalb möchten wir zum Schluss gerne noch etwas über das Miteinander im Leibe Christi sagen. Die Ökumene unter den geistlichen Bewegungen ist an Pfingsten 98 wirklich in eine neue Phase getreten. Unser Fest hier ist eine Frucht davon. Mir scheint, dass dies ein Extrageschenk für die Bewegungen und für die Kirche ist. Denn wenn alle Charismen verschiedene Gestalten des einen Christus sind, wenn sie alle eine bestimmte Seite des Evangeliums buchstabieren, dann braucht es die Communio unter den Charismen, damit der ganze Christus, den wir miteinander darstellen, für die Welt sichtbar wird. Was Paulus für die Geistesgaben der Einzelnen sagt, gilt auch für die großen Charismen von Gemeinschaften und Bewegungen. Sie sind auf die Einheit der Charismen im Leib Christi hin angelegt. Punkt.
Punkt. Nein, das ist nicht der Schluss. Vom Referat meine ich. Aber es ist wichtig, darum haben wir gesagt, das sagen wir gemeinsam. Ich möchte aber jetzt Ihnen noch sagen, auch von unserer franziskanischen Schwesterngemeinschaft, dass wir gerade das seit dem Konzil in einer sehr schönen Weise erfahren durften. Wir mussten uns nämlich irgendwann eingestehen, dass wir uns eben nicht aus eigener Kraft erneuern können, so wie das Konzil es wollte, aus den Quellen und aus der Berührung mit der Welt von heute. Und dann haben wir gemerkt, dass die Gaben, die Gott seiner Kirche heute schenkt, uns helfen, um das Evangelium und auch um Franziskus heute zu verstehen. Die Berührung mit anderen Charismen, und das war keineswegs immer ein spannungsfreier Prozess, das kann ich Ihnen sagen, aber es hat sich gelohnt. Er hat uns mit der Zeit unsere eigenen franziskanischen Wurzeln besser verstehen lassen. Und auch uns, ja, sage ich mal, durch die Herausforderung der Bewegungen sind wir bessere Franziskanerinnen geworden. So hoffen wir jedenfalls. Ja, und ich möchte es auch als Dank sagen an die Bewegungen hier, die Sie ja vertreten. Wir verdanken viel der Bewegung für eine bessere Welt, Pater Lombardi, der Ignatianischen GCL, der Charismatischen Erneuerung, der Fokularbewegung, auch der Schönstattbewegung. Auch ich ganz persönlich muss sagen, mein Weg als Ordensfrau wäre nicht zu denken ohne die Berührung mit diesen Bewegungen, mit ihren Bewegungen. Da bin ich sehr dankbar. Wir mussten aber lernen, und auch ich, dass wir nie sagen dürfen, wir haben ja unsere Spiritualität, das genügt uns. Das wäre nämlich der Tod von allem. Gerade um eben als Franziskanerinnen lebendig zu bleiben, und ich denke, das gilt auch für Sie, um als Fokularin lebendig zu bleiben, als Schönstädterin und so weiter, brauchen wir die lebendige Gemeinschaft mit den anderen Charismen in der Kirche. Das ist meine Erfahrung und auch theologische Überzeugung.
Viele Berufungen kommen aus den neuen geistlichen Bewegungen und haben dort und nicht durch Ordensleute eine Erfahrung mit dem lebendigen Gott gemacht. Und sie suchen dann dieses Leben in den Orden. Das gemeinsame Leben mit dem Wort Gottes, die Anbetung, das Teilen der geistlichen Erfahrungen in der Gemeinschaft, das gemeinsame freie Gebet, Jesus unter uns.
Und sehen Sie, ich habe den Eindruck, dass es Gott gefällt, dass sich alte und neue Charismen berühren. Ja, dass er gerade das heute von uns wünscht. Und deshalb freue ich mich ehrlich gesagt auch, wenn die Schätze unserer Tradition, wenn wir die mit den jüngeren Geschwistern sozusagen teilen können. Wenn also ein Leitungsteam einer jungen geistlichen Gemeinschaft bei uns im Kloster Exerzitien macht oder wenn Mitglieder von Bewegungen, die ja oft an vorderster Front stehen, bei uns den Raum der Stille, der Anbetung, des geistlichen Gesprächs finden oder wenn sie eben heute uns beide zu ihrem Fest einladen.
Auch im Apostolat gibt es sehr ermutigende Beispiele des Miteinanders. Man könnte viele schöne Dinge erzählen. Zum Beispiel, dass wir beide jetzt an derselben Hochschule tätig sind, zusammen mit den Vertretern aus anderen Orden und geistlichen Bewegungen. Zusammen mit Studierenden, Laien, Berufstätigen, Palutinern, Familienmüttern, Familienvätern, Opas und Omas, Jungen und Alten, Vertretern aus dem ganzen Volke Gottes.
auf diesem Weg der Berührung, ne, und des Sich-Einlassens aufeinander stößt man immer wieder auf den gleichen Punkt. Das ist auch uns so gegangen. Es geht nicht um eine Fusion im Sinn einer größeren Effektivität oder Schlagkraft nach außen. Nicht einmal im Blick auf unsere heiligsten Ziele, also Evangelisierung, Einheit, Erneuerung der Kirche. Sondern es geht um einen geistlichen Weg, wieder um nichts anderes als um den Weg Jesu. Wie ist denn Jesus mit seinem Charisma umgegangen? Sein Charisma war, wenn man das so sagen kann, seine Beziehung zum Vater, zu seinem Abba. Und dann war wie Gott, hielt aber dieses Gottgleichsein nicht fest wie einen geraubten Schatz. Oder wie wir auch singen, das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein. Es braucht die Gesinnung und den Mut Jesu, das eigene Geschenk, unser Charisma, nicht ängstlich festzuhalten, sondern es in einen gemeinsamen Weg auf der Suche nach dem ganzen Evangelium hineinzugeben, es zu riskieren, es in gewisser Weise auch zu verlieren.
Dabei ereignet sich keine Gleichmacherei, sondern etwas Neues. Dass Gott wirken kann, wenn sich Menschen oder eben Bewegungen, Gemeinschaften auf eine wirkliche Begegnung einlassen. Was geschieht denn da, wenn das passiert? Wenn wir die Welt mit den Augen des anderen sehen, wenn wir uns selbst vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, wie es in einem Lied heißt.
Sehen Sie, das wüssten wir ja alle so gerne. Aber keiner sieht vorher das Neue schon. Und deswegen fällt es vielen so schwer. Die Angst, irgendetwas Kostbares, was wir für unsere Identität halten, zu verlieren, die steckt eben ganz tief in uns drin. Und deswegen kocht manchmal jeder sein eigenes Süppchen, jeder Einzelne und manchmal auch jede Gemeinschaft, die sich nicht von anderen in die Karten schauen lässt. Hinzu kommt manchmal dann auch unsere Binnensprache. Die ist nützlich, weil sie eben für die ganze Gemeinschaft prägende Erfahrungen, geistliche Inhalte in wenigen Worten zusammenfasst. Ist aber manchmal auch schwierig für die Verständigung. Manchmal schon zwischen Alt und Jung innerhalb derselben Bewegung.
Was können wir denn tun, um die Distanz zu verringern?
Sehen, es geht nicht so reibungslos.
Begegnungstage wie heute sind gut, die bestärken, öffnen uns die Augen. Aber um Einheit zu leben, einladende Einheit, bedarf es des inneren Lichtes, das wir nur im Miteinander der verschiedenen jeweils einseitigen Gnadengaben das Antlitz Christi widerspiegeln können. Und da braucht es das Miteinander des täglichen Lebens. Wäre es nicht schön, wenn es einen oder vielleicht noch mehr Orte gäbe, wo Mitglieder verschiedener Bewegungen verbindlich zusammenleben? Da könnte dann am ehesten das passieren, dass einer, der das Charisma seiner Familie ganz in sich eingefleischt hat, dieses an einen anderen gibt und dafür dessen Gabe, dessen Spiritualität empfängt. Und wer verliert hier? Und wer gewinnt? Was entsteht? Wer weiß das vorher?
Aber dazu bedarf es eben ganz viel Kraft von oben. Und die wichtigste Kraftquelle für diesen Weg ist das, was quer durch alle Gemeinschaften aufstrahlt, nämlich die Eucharistie. Wo wir unser Leib Christi sein feiern, wo wir in der Aussetzung uns selber ihm aussetzen, wo wir ihn und in ihm auch einander kommunizieren, wo wir hören, mein Leib, der für euch hingegeben wird, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung. Wo genau das, Vergebung, Lösung, Heilung, geschieht, wo wir eingeladen sind, uns in das für Jesu hineinnehmen zu lassen. In der Lebenshingabe Jesu für alle Menschen ist alles miteinander schon begründet. Es ist schon da. in unserer Teilnahme an Jesus sterben und auferstehen, gilt es, dieses Miteinander zu entdecken und zu leben. Dabei müssen und dürfen wir immer wieder unsere menschlichen Grenzen überschreiten, als Einzelne und als Gemeinschaft. Das braucht Fingerspitzengefühl und Demut.
Jesus sterben und auferstehen für alle. Wirklich, für alle Menschen. Schwestern und Brüder, wie viel guter Wille ist in der Menschheit vorhanden? Leider beeindrucken uns ja vielmehr die Ereignisse, denen guter Wille fehlt. Könnten wir eine innere Nachrichtensendung empfangen, in der alles vorkommt, was so an einem Tag aus gutem Willen entstanden ist auf der ganzen Erde, wir würden staunen. Und noch mehr wohl darüber, wie dieser gute Wille weltweit gestärkt wird, durch das genauso verborgene Gebet all derer, die sich Gott, die sich dem Absoluten in Ehrfurcht hingeben. Wie einen Grundwasserspiegel speist das Gebet wohl das Reservoir guten Willens, bewahrt es Menschen vor Verzweiflung und Kleinmut. Können wir in all dem Christus sehen, wie er sich abmüht für uns Menschen? Können wir uns selbstlos über das Gute freuen, wo immer es ist? In der Erkenntnis, dass es bei den großen Anliegen unserer Zeit, wie etwa Frieden und Gerechtigkeit, Schöpfung, Menschenwürde, Sinnfrage, Heilwerden, dass es bei diesen Anliegen unserer Zeit schon längst nicht mehr um die immer begrenzten Sorgen und Wege einer einzelnen Gemeinschaft, einer Kirche, auch nicht einer Religion geht, sondern dass das Fragen der ganzen Menschheit sind.
Sehen Sie, wir, die Kirche, wir brauchen gelebte Beispiele, dass dies möglich ist. Dass es wirklich Jesu größte Sehnsucht ist, dass alle eins seien. Und dass Menschen, die sich in diese Sehnsucht hinein verschenken, zu Ergriffenen werden. Und neben allen pastoralen und strukturellen Bemühungen ist es wohl unersetzlich, dass es an möglichst vielen Orten möglichst viele Gemeinschaften von Christus-Ergriffenen gibt. Das verleiht allem Tun und allem Lassen eine andere Qualität. Und die liegt nicht so sehr in den Worten, sondern vielmehr in den Zwischenräumen der Worte. Und deswegen machen wir auch hier Schluss und wünschen uns mit Ihnen, dass diese Ergriffenheit uns die Augen öffnet für das Wunderbare, das Jesus in seiner Kirche wirkt, an vielen Orten und ganz besonders auch heute. Danke.